Herzlich willkommen beim Schöneberg-Podcast mit Michael Biel
und Wiebke Neumann.
Los geht's. Herzlich willkommen zu unserer 36. Folge des Schöneberg-Podcasts. Hallo Micha.
Hi Wiebke.
Und es geht heute um Europa. Europa und Schöneberg. Dieses Jahr ist Europawahl und wir freuen uns sehr, dass wir heute mit der Berliner Spitzenkandidatin der SPD für die Europawahl, Gabi Bischoff, sprechen können. Hallo Gabi.
Hallo Wiebke.
Schön, dass du da bist. Wir stellen ja am Anfang immer kurz unseren Gast etwas vor, bevor wir in die Fragen einsteigen. Und ich kann verraten, Gabi, du bist in Bad Wildung in Hessen geboren und dann hat es dich aber im Laufe deines Studiums nach Berlin gezogen. Das freut uns sehr. Und während des Studiums hast du als Eilzustellerin bei der Post gearbeitet und dort vor allem auch Gewerkschaften und gewerkschaftliche Arbeit kennengelernt.
Du hattest während des Studiums und nach dem Studium verschiedenste Jobs. Du warst auch Gewerkschafterin und arbeitest dementsprechend nicht nur damals, sondern auch heute immer noch sehr stark für die Rechte von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Du hast 2019 in Berlin für die SPD fürs Europaparlament kandidiert, bist gewählt worden, bist dementsprechend 5 Jahre Mitglied des Europäischen Parlaments und als Europaabgeordnete aktiv, bist stellvertretende Vorsitzende der sozialdemokratischen Fraktion und Mitglied im Sozial- und Beschäftigungsausschuss und Vizevorsitzende des Verfassungsausschusses. Sehr wichtige Aufgaben. Wir steigen mal mit einer einfachen Frage ein. Erzähl mal, wie du zu Europa gekommen bist.
Es war ganz einfach. Als ich wirklich noch ganz jung war, hatten wir in dem Dorf, in dem ich gewohnt habe, einen jungen Franzosen, der von seinen Eltern dahin geschickt wurde, um Deutsch zu lernen. Und das war so mein erster Europakontakt. Wirklich, habe mich mit dem angefreundet. Der kam aus Paris. Und habe auch angefangen, meine ersten Worte in Französisch zu lernen, bevor ich das in der Schule hatte. War sehr cool und habe dann auch sehr viel versucht, in Europa zu sein. Also eine meiner Leidenschaften ist Reisen. Und ich bin früher immer getrennt, also nach Griechenland, nach Frankreich, Kroatien, überall hin. Und habe auch mit 17 dann mal ein bisschen in Frankreich gearbeitet. Und es hat am Ende dazu geführt, dass ich nach meinem Politikstudium, der erste bezahlte Job, den ich hatte, war für das CEDEFOP, das Europäische Zentrum für die Förderung der Berufsbildung, war ein europäisches Institut, das damals hier in Berlin saß. Die sitzen heute in Thessaloniki und habe eine europäische Vergleichsstudie gemacht. Also habe immer Lust gehabt auf Europa und auf europäische Erfahrung. Und das hat dann mit dazu geführt, dass ich auch später, auch als ich als Hauptamtliche bei den Gewerkschaften war, sehr, sehr viele europäische Projekte gemacht habe, zum Teil gefördert durch die Europäische Kommission und auch zum Beispiel im Europäischen Frauenausschuss des Europäischen Gewerkschaftsbundes war und ganz viel mit Frauen in Europa gemacht habe.
Ja, auf jeden Fall ein sehr europäischer Werdegang. Das klingt auf jeden Fall so. Und jetzt im Europaparlament, für viele Menschen ist Europa manchmal so eine abstrakte Idee oder manchmal auch das, wohin die Schuld geschoben wird, wenn irgendwas nicht klappt oder kompliziert ist. Das machen dann meistens die Landes- und nationalen Politiker, um zu sagen, Europa ist schuld. Aber für viele ist es gar nicht so richtig greifbar. Das siehst du sicherlich anders. Vielleicht sag doch mal, wo es aus deiner Sicht Europa ganz konkret für jede und jeden eigentlich erlebbar und praktisch?
Ganz, ganz viel, was unser Alltagsleben bestimmt, hat in Europa seinen Ursprung gefunden. Also zum Beispiel unser Arbeitszeitgesetz ist eigentlich auf Basis von einer europäischen Gesetzgebung. Also sagt, wie viel Ruhezeiten ich haben kann und haben muss, zum Beispiel auch, wie Arbeitszeit ausgeglichen wird. Also wirklich ganz viel praktische Dinge, der gesamte Arbeits- und Gesundheitsschutz. Also wie lange kann ich am Bildschirm arbeiten? Wie muss ein Bildschirm ausgestattet sein, dass ich nicht Schäden davon trage, wenn ich 8 Stunden arbeite? All das wird in Europa entschieden oder mit gefährlichen Stoffen oder beispielsweise im Bereich Gleichstellungspolitik. Also ich denke immer noch, wir sind einfach ein sehr strukturkonservatives Land in Sachen Gleichstellung. Und in Europa haben wir ganz viele Länder, Frankreich, die skandinavischen Länder, die da viel, viel weiter sind. Und das heißt, die ganze Antidiskriminierungspolitik, Lohngleichheitspolitik hätten wir ohne Europa nie so gehabt hier in Deutschland. Und das ist was, was Frauen jeden Tag merken oder Menschen mit Behinderungen, die so geschützt sind.
Also eigentlich sehr viel Fortschritt durch Europa.
Ja, in den Bereichen Arbeits-, Sozialpolitik, Gleichstellungspolitik, wirklich sehr viel Fortschritt durch europäische Politik.
Du arbeitest, man könnte quasi sagen, zumindest was die Orte angeht, in einem Dreieck, vielleicht sogar manchmal in einem Bermuda-Dreieck zwischen Brüssel, Straßburg und Berlin, bist sicherlich darüber hinaus logischerweise auch in ganz Europa unterwegs, aber erzähl unseren Zuhörenden mal, wie dein politischer Alltag im Europäischen Parlament aussieht. Wie ist so ein Tag gestrickt oder vielleicht auch eine Woche?
Ja, also mein stetiger Begleiter ist mein Rollköfferchen, mit dem ich durch die Gegend ziehe. Früher,
das steht übrigens auch hier.
Genau, früher, als mein Sohn klein war, hat er immer gesagt, das ist dein Hund, du gehst mit deinem Hund spazieren. Und montags ziehe ich los. Entweder nach Brüssel oder nach Straßburg. In Straßburg haben wir eben Plenum. Das bedeutet, wir reisen aus allen Winkeln Europas an, sind von Montag bis Donnerstag da zusammen, von morgens ganz früh bis spät in die Nacht und arbeiten da und ziehen dann alle donnerstags erschöpft wieder nach Hause. Wenn man in Deutschland lebt, ist es noch relativ einfach. Wenn ich aber im Süden Portugals wohne, oder in Griechenland sind die An- und Abreisewege schon ein bisschen komplizierter. Und wenn ich in Brüssel bin, arbeite ich ganz viel in meinen Ausschüssen. Also ich bin ja im Arbeits- und im Beschäftigungs- und Sozialausschuss und im Verfassungsausschuss. Wir machen eben da gemeinsame Resolutionen oder Berichte, verhandeln Gesetzgebung. Gleichzeitig bin ich ja auch stellvertretende Fraktionsvorsitzende, also mache auch sehr viel Arbeit, bin für bestimmte Bereiche zuständig. Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Migration, Mobilität. Und da eben ist auch sehr viel Arbeit zu koordinieren. Wir sind 140 Abgeordnete aus sehr verschiedenen Parteien mit sehr verschiedenen Kulturen. Und in den Bereichen eben das auch ein Stück zusammenzuhalten, zu gucken, dass wir da kohärent und einheitlich agieren, ist auch ein sehr spannender Job.
Welche Sprachen sprichst du am meisten, dann nur mit den Kollegen und
am Kollegen meisten arbeiten? Spreche ich Englisch. Das ist so die Sprache, in der die meisten kommunizieren können.
Ja, spannend und vor allem sehr vielfältig, was du auch machst. Wir wollen noch mal in so ein paar Themen ein bisschen genauer einsteigen. Und müssen natürlich ganz unbedingt mit den ArbeitnehmerInnen-Themen anfangen. Das ist ja so ein bisschen deine Leidenschaft und auch das, wo du herkommst als Gewerkschafterin. Gerade gab es einen historischen Durchbruch in Bezug auf Plattformbeschäftigte. Erzähl uns doch mal, was es damit auf sich hatte.
Wir haben in dieser Legislatur einen Vorschlag gehabt, um sicherzustellen, dass wirklich 30 Millionen Beschäftigte sind es schon in Europa und die Prognosen sind, dass das weiter steigt, die auf Plattformen ihre Arbeit anbieten. Also ob das der Pizzalieferant ist, der die Pizza bringt, ob das der Uber-Fahrer ist, ob das bei Amazon ist, ganz unterschiedlich. Und viele dieser Menschen sind eben Scheinselbstständige. Das heißt, wenn der Pizzabote auf dem Weg zu dir, dir die Pizza zu bringen, einen Unfall hat, sich das Bein bricht, ist es sein Risiko. Der ist auch nicht krankenversichert, eben mit über seine Arbeit den Arbeitgeber, der kriegt kein Urlaubsgeld und so weiter zu sagen. Aber gleichzeitig ist er diesem einen Arbeitgeber ausgeliefert, weil er die Weisung davon kriegt, da kann ich selber entscheiden, ob er seine Route so macht oder anders, sondern also alles klassische Merkmale für Beschäftigte. Und da wollen wir eben sicherstellen, dass diejenigen, die eben die Kriterien erfüllen als Beschäftigte, auch als Beschäftigte angestellt werden. Gibt es auch Gesetze in Spanien, in vielen Ländern schon. Und diejenigen, die echte Selbstständige sind, sollen natürlich weiter echte Selbstständige sein. Aber eben, dass die Menschen die Möglichkeit haben, auch entsprechend ihre Arbeit richtig hier auch bezahlt und versichert zu werden. Und es war lange blockiert. Also macht eine Kollegin von mir, Elisabetta Gualmini, eine italienische Professorin, die wirklich sich schwerpunktmäßig damit befasst, hat es verhandelt. Und dann hat die einen Kompromiss mit dem Rat, also der Vertretung der Mitgliedstaaten, gefunden. Und dann ist das im Rat gescheitert. Und ein europäisches Gesetz ist immer erst erlassen, wenn beide Seiten, also das Parlament und der Rat, zugestimmt haben. Und hier war es sehr schwierig, weil Frankreich tatsächlich sehr Uber-dominiert war. Gerade Macron gab ja die Uber-Files sehr enge Verbindung und diese Gesetzgebung nicht wollte und Deutschland wegen der FDP blockiert war. Und da ist es gelungen, diese Woche zum ersten Mal überhaupt in der Geschichte in der europäischen Sozial- und Beschäftigungspolitik, dass man im Rat eine Mehrheit gefunden hat ohne die beiden größten Mitgliedstaaten, Deutschland und Frankreich. Weil am Ende Griechenland und Estland sich bewegt haben. Und deshalb ist diese Woche wirklich, haben wir echt gefeiert. Also gerade, weil viele von uns es gar nicht mehr möglich gehalten haben, dass das passiert. Und das bedeutet wirklich wieder einen großen Fortschritt für diese 30 Millionen Beschäftigten. Ich zum Beispiel, ich habe mir vor ein paar Monaten, war ich in Madrid und habe mit der Geschäftsführung von einer Plattform gesprochen. Es gibt auch viele Plattformen, die wirklich gute Arbeit machen und die auch gesagt haben, wenn diese europäische Regelung nicht kommt, werden sie überhaupt nicht mehr wettbewerbsfähig sein, wenn eben die anderen solche Dumpingmodelle haben. Und deshalb, glaube ich, sind auch viele Unternehmen und auch einige Plattformen froh, dass es doch noch gelungen ist, hier eine Einigung zu kriegen. Und so ist Europa aus, manchmal wie ein Krimi, wirklich, weil du nicht nur verhandelst und dann ein gutes Ergebnis hast, sondern dann müssen 27 Mitgliedstaaten mit einer Mehrheit dieses Ergebnis eben dann auch unterstützen. Und wir müssen im Parlament auch eine Mehrheit am Ende für das Ergebnis haben. Und deshalb, ja, sind wir sehr froh. Und wir haben diese Woche wirklich, lasse ich noch mal hier wirklich noch eins, das Lieferkettengesetz. Und irgendwie haben wir seit der Plattformarbeit die Hoffnung, dass das am Freitag vielleicht doch noch klappen könnte, auch dafür eine Mehrheit zu kriegen, nachdem das auch viele schon abgeschrieben haben.
Wir drücken die Daumen.
Das Gute ist, alle, die uns zuhören, können es dann schon wissen.
Stimmt.
Ah, super cool.
Genau. Stichwort Streit im Rat und politische Auseinandersetzung mit dem Rat. Eines deiner Herzensthemen sind die Mindestlöhne in Europa. Und dafür hast du seit vielen Jahren auch gestritten. Und erzähl unseren Zuhörenden mal, warum es Mindestlöhne braucht in Europa. Und vielleicht daran anschließend, wie wichtig ist es eigentlich, Armut in Europa zu bekämpfen? Und warum bekämpft man das überhaupt auf der europäischen Ebene und konzentriert sich da nicht eher an den einzelnen Nationalstaaten? Warum ist es wichtig, auf der höheren Ebene über dieses Thema auch zu sprechen?
Ich fange mal mit den Mindestlöhnen an. Also Europa ist einer der reichsten Kontinente und hat eben europäisches Sozialmodell. Und in diesem europäischen Sozialmodell ist fest verankert, dass Menschen, die arbeiten, faire Löhne kriegen müssen, von denen sie auch leben können. Und wir haben in Europa riesige Niedriglohnbereiche, Menschen, die 40 Stunden arbeiten, ohne dass sie auf den grünen Zweig kommen. Wir haben in den letzten Jahren auch durch den Krieg in der Ukraine eine große Inflation gehabt. Die Leute haben viel weniger Geld in der Tasche und ganz viele wissen am Monatsende nicht, wie sie ihre Miete oder ihre Rate fürs kleine Häuschen bezahlen und wirklich haben große Sorgen. Und deshalb ist es jetzt auch ein guter Zeitpunkt gewesen, um zu sagen, die Mindestlöhne, die wir in 21 Mitgliedstaaten haben, da wo es Mindestlöhne gibt, da stellen wir sicher, und zwar europaweit, dass die armutsfest sein müssen. Und wir orientieren das aber an den nationalen Einkommen. Wir haben Mindestlöhne von unter 3 Euro in Bulgarien und Rumänien und bis zu 14 Euro, wenn wir zum Beispiel nach Luxemburg gucken, also eine große Spannbreite. Und Mindestlöhne heißt nicht eine Höhe für alle, sondern wirklich in jedem Land entsprechend der Durchschnittslöhne und Kaufkraft wird berücksichtigt, eben tatsächlich diese Anpassung. Und ich war vor 3 Wochen in Bukarest in einer Diskussionsveranstaltung mit 200 jungen Rumäninnen und Rumänen. Und die hatten gerade die Mindestlöhne entsprechend angepasst. Und die Leute sagen, keiner fragt bei uns, welchen Mehrwert Europa hat. Weil wir es spüren, weil wir es sehen und weil es auch zeitgleich in ganz Europa gemacht wird. Das heißt, für die Auswirkungen, die Effekte ist es auch wichtig. Und Armut, wir haben in Europa immer noch zu viel Armut. Und deshalb haben wir uns zum Ziel gesetzt, also die Regierungen haben dem zugestimmt, alle Regierungen, das Parlament, dass wir bis 2030 die Armut um 15 Millionen Menschen verringern wollen und dass 5 Millionen davon Kinder sein sollen. Eine riesen Herkulesaufgabe, wo im Moment die Armut erwächst. Und deshalb war das irre toll, dass wir es geschafft haben, wirklich diese europäischen Standards bei Mindestlöhnen zu setzen. Und wir wissen aber, dass die besten Löhne da gezahlt werden, wo man Tarifverträge hat. Und deshalb ist in dieser Richtlinie eben auch drin, dass die Länder, wo nicht so viele Menschen von Tarifverträgen erfasst werden und damit gute Löhne, gute Standards haben, gute zum Beispiel auch Möglichkeiten, Weiterbildung, Urlaub, alles, was tarifvertraglich geregelt werden kann, dass die Länder nationale Aktionspläne aufstellen sollen, und zwar alle, die eine Tarifbindung unter 80% haben, also Deutschland, die liegt ungefähr bei 50. Die Skandinavier toppen alles, die Österreicher, auch die Italiener haben eine super Tarifabdeckung, aber alle anderen müssen sich jetzt überlegen, wie sie eben sicherstellen national, es steht ihnen frei, mit welchen Maßnahmen, aber dass sie sicherstellen, dass eben mehr Menschen wirklich unter den Nutzen von Tarifverträgen kommen und dass sie dafür Anreize setzen. Und das bedeutet eben auch, dass am Ende die Leute merken, dass sie so mehr Geld in der Tasche haben, in schwierigen Zeiten. Und deshalb ist das ein super tolles Signal.
Auch für die Region Ostdeutschland.
Auf jeden Fall.
Ja. Absolut wichtig und auch für Berlin.
Und auch absolut. Für Geschlechtergerechtigkeit. Die ja. Erreicht man nämlich auch am besten mit Tarifverträgen.
Ja. Aber es ist immer ganz spannend. Auch schon bei Mindestlöhnen. Also ja. Das Interessante ist, wenn man sich das statistisch anguckt, dass die Lohndifferenz zum Beispiel durch Erhöhung von Mindestlöhnen reduziert wird, weil es eben viele Frauen gibt, die eben Mindestlöhne bekommen.
Es ist immer ganz spannend, wenn man mal so mit dem europäischen Blick guckt und merkt, Deutschland ist eher so im Mittelfeld. Ne? Weil meistens gucken wir eher in Deutschland und vergleichen quasi die einzelnen Bundesländer miteinander. Das ist auch nochmal ein spannender Blick. Ein anderes Thema, was auch wichtig ist und auf allen Ebenen, vor allem das Thema unserer Zeit, der Klimaschutz. Wir spüren das ja auch hier alle und auch in Berlin natürlich die Auswirkungen auf an anderen Stellen Europas und der Welt natürlich noch deutlich mehr, gerade im Süden. Und wir haben uns hier in Berlin, aber auch in Deutschland, ja auch relativ ambitionierte Klimaschutzziele gesetzt. Das ist jetzt auch alles nicht umsonst, wie wir wissen. Klimaschutz wird uns auch Geld kosten, kostet auch Geld. Das ist aber wichtig, auch langfristig. Was tut denn die EU oder vielleicht auch, was sollte die EU tun?
Europa stellt erstmal sicher, dass wir europaweit wirklich die gleichen Ziele haben und dass wir eine Gesetzgebung haben, die in allen Mitgliedstaaten umgesetzt wird. Also, dass nicht jedes Land das Ding macht. Die einen reduzieren dann mehr, die anderen weniger. Und es ist am Ende vielleicht ein Nullsummenspiel, dass wir diesen Green Deal, das war der Schwerpunkt in dieser Kommission, und auch in diesem Parlament, dass wir viel Gesetzgebung gemacht haben in ganz unterschiedlichen Bereichen, ob das im Verkehrssektor ist, um die Ziele zu erreichen, ob das im Landwirtschaftssektor ist, eigentlich in allen Bereichen ist ganz spannend, um eben die Ziele zu erreichen. Aber wir sehen auch in dieser Legislatur, dass der Widerstand gerade von rechter Seite wirklich gewachsen ist, wenn es um die Umsetzung der Klimaziele geht und dass wir wahrscheinlich in der nächsten Legislatur sehr dafür kämpfen müssen, dass wir diesen Kurs wirklich weiter beibehalten können. Und es ist natürlich, also wir haben sehr, sehr viel Geld investiert, auch nach der Pandemie und dem Krieg, mit eben dem europäischen Wiederaufbauplan, wo wir gesagt haben, wir brauchen hier einen Schub, wir brauchen Investitionen, um eben diese Klimaziele zu erreichen und diesen Umbau auch in allen Mitgliedstaaten hinzubekommen. Und es hat auch viele Arbeitsplätze geschaffen und ist deshalb auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor.
Aber ihr habt es schon auch mit Klimaleugnerinnen da zu tun teilweise, oder? Wenn du das gerade so ein bisschen beschreibst.
Absolut. Also wenn man anguckt, wie die AfD da auftritt oder auch andere, also die leugnen, dass es überhaupt eine Klimakrise gibt, die jeden Wandel torpedieren. Und auch, wir haben gesehen zum Beispiel bei dem Renaturierungsgesetz, dass auch mit dem Druck, der gestiegen ist, auch Teile der Europäischen Volkspartei tatsächlich nicht mehr für die Umsetzung des Green Deal gestimmt haben. Also das große Projekt von der Leyen, die ja ihrer eigenen Parteifamilie angehört.
Gut, das erleben wir auch in Deutschland, dass konservative Politikerinnen und Politiker diese Frage etwas anders sehen zum Teil. Aber ich nutze das gerade mal. Es sind ja nicht nur Klimaleugnerinnen und Leugner im Europäischen Parlament, sondern wir erleben in einem Parlament, was eigentlich für die Völkerverständigung steht innerhalb Europas, das verstärkt dort rechtsradikale, rechtsextreme Politikerinnen und Politiker das Wort ergreifen, dort reingewählt werden. Wie hat sich die Arbeit in den letzten Jahren im Europäischen Parlament in dieser Frage geändert und was macht das mit der Frage von Völkerverständigung?
Also als ich ins Parlament gewählt wurde, hat mich vollkommen irritiert. Da haben die mal versucht, dass die rechte Seite des Hauses, da sitzen alle die Fraktionen und Parteien, dass die kleine nationale Fähnchen vor sich aufgestellt haben als Symbol, dass sie hier nicht europäische Positionen einnehmen. Das war natürlich verboten, wurde dann entfernt und so weiter. Aber diese Seite hat wirklich sich auch zusammengefunden, während das am Anfang die ID-Fraktion ist ja die ganz rechts außen. Da sind von Nationalisten, Faschisten, Rechtsextreme alles vertreten. Die AfD ist eben da drin. Le Pens Partei ist da drin und die im Wesentlichen durch Krawall auffallen, die auch in den Ausschüssen und vor allen Dingen auch bei den Berichten kommen die einfach nicht, ja? Und nutzen eigentlich das Parlament als Bühne für ihre politischen Botschaften im Wesentlichen. Und die haben sich mit der EKR-Fraktion, den Rechtskonservativen, in der auch die polnische PiS und andere ist, die haben sich in dieser Legislatur ziemlich stark angenähert und bilden immer mehr so einen rechten Block, der wirklich auch offen sagt, dass sie Europa zerstören wollen, dass sie es zurückbauen wollen. Und zum Teil sind es auch irre. Also ich habe diese Woche eigentlich auch ein ganz tolles Projekt gehabt, nämlich ich bin vor 3 Jahren vom Hamburger Projekt angesprochen, die eine ganz tolle Idee hatten, nämlich, dass wir, wie wir die europäische Kulturhauptstadt haben, in Zukunft eine europäische Kinderhauptstadt haben, wo eben Städte, Kommunen sich bewerben können, Kinder zusammenbringen und eben darüber sich profilieren, dass sie eine tolle Politik für Kinder machen. Und da war von dieser EKR ein Redner, der dann also auf diesen Vorschlag, wir haben eine Resolution damit dazu gemacht, alle großen proeuropäischen Fraktionen haben das unterstützt, ich hatte das eingebracht und dann kommen die an, dass Kinder auch Mörder sind und die Rote Khmer und also wirklich zum Teil irre Positionen. Aber das Gefährliche ist halt zum Beispiel in meinem Bereich, ob das um den Mindestlohn geht. Ich habe einen Bericht gemacht zum Thema Demokratie am Arbeitsplatz, ob das um Gleichstellungspolitik bei allen sozialen Themen stimmen die per se dagegen. Und das bedeutet, wenn die das Wort Geschlecht nur hören, dann tickern die aus. Und das bedeutet, wenn wir eben noch mehr von denen haben und einige Hochrechnungen zeigen das in einigen Ländern, kann es sein, dass wir eben nicht nur keine Mehrheiten mehr haben, um neue progressive Politik zu machen, sondern dass sie die Mehrheiten haben könnten, um progressive Politik, die wir gemacht haben, wie bei Mindestlöhnen oder gerade im Bereich Gleichstellungspolitik, auch wieder zurückschrauben können. Und deshalb muss man sich einfach klar sein, wenn man die wählt, dass die ein Programm haben und dass sie auch eine Strategie haben und dass man sich vorher mal angucken muss, für was die stehen. Nämlich zum Beispiel in Finnland, wenn ich da mit Kolleginnen und Kollegen rede, die haben jetzt eben eine rechte Regierung zusammen auch wirklich mit den wahren Finnen und anderen und fangen an, sofort Gewerkschaftsrechte, Arbeitnehmerrechte zurückzubauen, abzubauen. Was eben vielen Leuten es vorher nicht so klar war, die gewählt haben, gerade auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, dass sie eigentlich die Ersten sind, die dann negativ davon betroffen sind. Und deshalb hoffe ich wirklich, dass auch zur Europawahl viele verstehen, dass es hier nicht um Protest geht, sondern dass das Parteien sind, die dieses europäische Projekt wirklich kaputt machen wollen. Ich habe mit denen diskutiert, weil ich auch einen Bericht mit als Berichterstatter verantwortet habe. Da ging es um die Zukunft Europas und wie müssen wir die europäischen Verträge ändern, um handlungsfähiger in Krisen zu sein. Wir haben die Erfahrung mit der Pandemie, mit dem Krieg. Wir wissen, dass vielleicht mit der Wahl in den USA wir noch viel schneller für unsere eigene Sicherheit und Verteidigung sorgen müssen. Und da haben wir Vorschläge gemacht und deren einzige Ideen war, dass man einfach alles wieder zurückbaut. Ja? Und da habe ich nochmal gemerkt, dass diese Leute eben nicht nur europakritisch sind, also sondern die haben wirklich ein Ziel. Die wollen einen Binnenmarkt haben und den Rest von Völkerverständigung, von gemeinsamen Zielen, zum Beispiel in der Klimapolitik, in anderen Bereichen, wollen die einfach nicht mehr.
Also Leute, bitte demokratisch wählen.
Denkt.
Ich habe eine Frage übersprungen, Wiebke, aber das it's your turn.
Macht gar nichts. Möchtest du sie trotzdem noch stellen,
ja,
Micha?
Mach doch. Also wir haben ja jetzt sehr große Themen gerade angesprochen. Eines der weiteren großen Themen, die auf der europäischen Ebene anscheinend irgendwie nicht wirklich gelöst werden, ist die Frage von Migration. Und wie schafft man es, dass man auch wieder im Sinne der Völkerverständigung, im Sinne von einer gerechten Verteilung von Menschen, so ist es ja leider am Ende, es schafft, dass alle ihren Beitrag dafür leisten, dass Menschen Obhut finden, die aus Kriegen flüchten, die auch wegen Hunger flüchten. Wie läuft da die Debatte aus deiner Sicht auf der europäischen Ebene und warum ist es wichtig, gerade da eine Lösung auch zu finden?
Erstmal ist es wichtig, weil wir wirklich in dem Bereich Wildwest haben. Wir haben Europarecht, das nicht angewandt wird. Weil zum Beispiel Länder sich weigern, wie Ungarn Geflüchtete zu registrieren und die einfach durchschicken, weil andere sagen, was interessiert mich das, wenn in Italien so viele Geflüchtete ankommen, die sollen da bleiben, machen zum Teil die Grenzen dicht. Und weil dieser Zustand auch was Zerstörendes hat. Auch das EU-Recht nicht angewandt wird, zum Beispiel in Griechenland, wenn es Pushbacks gibt. Also wirklich ziemlich desaströse Bilanz. Und deshalb haben wir seit Jahren versucht, wirklich wieder gemeinsame europäische Regeln zu formulieren, um eben auch einen verpflichtenden Solidaritätsmechanismus zu haben. Also Solidarität auf der einen Seite zwischen den Mitgliedstaaten, dass da, wo mehr ankommen, dass die anderen eben auch ihre Verantwortung übernehmen und man die verteilt, so wie du das angesprochen hast. Aber auch Solidarität mit den Geflüchteten, um diese doppelte Solidarität zu organisieren. Wir haben ein großes Migrationspaket verhandelt. Da geht es um die Standards von Unterbringung von Geflüchteten. Da geht es darum, eben die Verteilung sicherzustellen. Es ist wirklich ein großes Paket. Und man hat Ende des Jahres zwischen Rat und Parlament, es waren extrem schwierige Verhandlungen, weil man sich natürlich vorstellen kann, dass die Mitgliedstaaten da zum Teil sehr starre Positionen haben. Und das sind mit das, der Solidarität.
Sind das Staaten, die sich als überfordert sehen, weil zu viele schon da sind? Oder sind das Staaten, wir kennen das ja in Deutschland auch, die ich hätte jetzt fast was Böses gesagt, aber die den Mund sehr laut aufreißen, noch nie einen Menschen aus einem anderen Land gesehen haben. Ich überspitze jetzt mal ein bisschen.
Ja, die nicht verstehen, also wenn man wie wir in Europa eine gemeinsame Außengrenze hat, dann haben die Länder, die die Außengrenze darstellen, da kommen die Geflüchteten an und die Länder, die eher in der Mitte sind, profitieren davon. Und das funktioniert natürlich nicht, weil wir sagen, dass wir gleichzeitig eben keine Binnengrenzen in Europa mehr haben wollen, wenn das kein solidarischer Mechanismus ist, weil irgendwann werden sonst die anderen Länder, warum sollen wir das alleine tragen? Ja, und der Druck war da sehr groß. Man hat sich Ende des Jahres geeinigt, war sehr schwierig, war auch für uns als Parlament nicht so einfach. Also meine Kollegen und Kolleginnen, die da verhandelt haben, um am Ende da den Sack zuzumachen und zu gucken, ob wir zu diesem Paket dann auch Mehrheiten im Parlament finden. Also niemand ist wirklich richtig happy damit. Manche haben große Bauchschmerzen, auch ich bei Einzelnen davon. Aber am Ende ist es wichtig, dass wir wirklich den Schritt in wieder einen geregelten Raum kriegen in Europa und eben auch in eine Verteilung der Flüchtlinge, auch wenn das noch nicht optimal ist. Aber es wäre auf jeden Fall, gibt eben einen Verteilmechanismus dabei. Aber wir werden sehen, wir werden darüber müssen wir im Parlament Mehrheiten finden und im Rat. Ich habe ja schon erzählt, wie schwierig das bei der Plattformarbeit jetzt war und eben auch dann beim Lieferkettengesetz ist, dass wir sehen werden, ob das klappt. Ich glaube, dass es wichtig ist, gerade weil das auch so ein Thema ist, wo viele Leute sagen, wozu haben wir Europa, wenn es da in so einer Kernfrage nicht funktioniert und keine nicht mehr fähig ist, Lösungen zu liefern. Ne? Und deshalb ist es wichtig, hier da auch zu einer Lösung zu kommen. Was wir gleichzeitig versucht haben, wir haben diese Woche dazu eine Mehrheit gekriegt im Parlament zu einer Verhandlung, die wir geführt haben, um Menschen, die hierher kommen wollen, um hier zu arbeiten, um ein besseres Leben zu haben, wirklich über ein einheitliches Aufenthalts- und Arbeitsrecht europaweit mehr Möglichkeiten zu geben, weil wir brauchen dringend Fachkräfte. Und um zu sagen, wir wollen nicht, dass Menschen Schleppern Unsummen zahlen, um hierher zu kommen. Und deshalb müssen wir eben auch mehr geregelte Wege eröffnen, damit Menschen hierher kommen können. Und das haben wir diese Woche gemacht. Und es bedeutet auch, wir hatten bislang so eine Regelung, da war man dann an einen Arbeitgeber gekettet, konnte den nicht wechseln. Und das hat natürlich zu vielen Problemen, zur Ausbeutung geführt. Wir haben jetzt gesagt, nein, wenn hier jemand kommt aus dem Drittstaat und ist bei dem Arbeitgeber nicht zufrieden, dann kann er sich einen anderen Arbeitgeber suchen. Wir machen neue Plattformen auch, um sozusagen die Möglichkeit zu geben, dass diejenigen, die Arbeit suchen und die Arbeitnehmer brauchen, zusammenfinden können. Also versuchen viele Wege auch zu eröffnen, wirklich Migration geregelt und zum Nutzen von allen zu organisieren. Weil Migration was ist, was immer stattgefunden hat, immer stattfindet. Und diese Diskurse, die auch die Rechten setzen, dass Migration ein Problem ist, ist wirklich totaler Unsinn. Aber die Leute wollen, dass es geregelt ist und die Leute wollen auch wissen, wer kommt hierher, unter welchen Bedingungen. Und das versuchen wir und müssen wir versuchen, besser europäisch zu organisieren.
Halt eine positive Grundeinstellung erstmal zur Migration zu haben, ist schon, das wäre schon mal ein Fortschritt auch in der Debatte, wie du schon sagst.
Also allein in Berlin fehlen bis 2030 414.000 Fach- und Arbeitskräfte. Und wer glaubt, dass wir unseren Wohlstand in den nächsten Jahrzehnten aufrechterhalten können, indem wir bei der Geburtenrate so bleiben, ohne Menschen in dieses Land zu lassen, der wird gewaltig auf die Nase fallen. Insofern ist das in einem absoluten Eigeninteresse, dass wir Menschen zu uns kommen lassen und uns öffnen. Und
Ja, aber die müssen wir dann auch integrieren. Also wir müssen mehr anbieten, wirklich, und gucken. Also wir wollen attraktiv sein dafür, dass Fachkräfte zu uns kommen. Und auf der anderen Seite müssen wir dann auch gute Rahmenbedingungen schaffen.
Willkommenskultur ist da das Stichwort.
Ja, aber wir brauchen auch Investitionen. Also wenn ich mir Schul- und Wohnsituationen angucke, dann ist das was, was viele Menschen besorgt, weil sie sagen, okay, finde ich da eine Wohnung? Finde ich noch eine Wohnung, wenn so viele kommen? Wie ist es mit Schulplätzen? Das sind alles Themen, die wir zusammen mit organisieren müssen, damit das funktionieren kann.
Absolut richtig.
Das stimmt. Große Herausforderungen. Ich bin mir sicher, es gibt noch ganz viele andere Themen. Das ist jetzt deine Chance, nochmal so ein, zwei Highlights zu setzen, was du gerne noch jetzt anstoßen willst. So viel Zeit ist ja nicht mehr in dieser Legislatur, aber hoffentlich in der nächsten. Hast du noch irgendwas, was jetzt ganz aktuell ansteht an Themen?
Ja, ich zum Beispiel versuche noch, auch gegen den Widerstand der CDU und der Rechten, etwas innerhalb des Parlaments zu ändern. Nämlich, wir haben in dieser Legislatur ziemlich viele Fälle von Belästigung gehabt. Wir haben eine Umfrage unter unseren Assistenten gehabt und von denen, die teilgenommen haben, haben 48% Erfahrung mit Belästigung gemacht. Und ich möchte gerne noch, dass wir im April beschließen, dass in der neuen Legislaturperiode alle Abgeordneten verpflichtend an so einem Management und Anti-Harassment, also umzulernen, was ist Belästigung, wie verhindert man das, dass wir das noch hinkriegen. Das wäre ein guter Schritt. Auch noch machbar, aber im Moment versuchen sie mit prozeduralen Tricks, wie das eben in Parlamenten so ist, das noch zu verhindern. Wir haben ein Jahr daran gearbeitet, haben auch einen Auftrag von der Präsidentin des Parlaments bekommen und ich hoffe, dass es eben den rechten Seiten nicht gelingt, das zu blockieren. Wir werden in der nächsten Woche, glaube ich, machen wir in Brüssel als S&D-Fraktion einen riesen europäischen Jugendevent. Und in dieser Woche wird auch noch ein Vorschlag der Kommission kommen, zum Thema unbezahlte Praktika und gute Standards für Praktika, was auch wichtig ist, weil wir unendlich viele junge Leute haben, die versuchen, so einen Berufseinstieg zu bekommen und dass wir da gute Rahmenbedingungen setzen. Das ist auch noch was, was ich mir auch sehr wünschen würde. Und wir machen noch eine Position. Die Kommission hat unsere Vorschläge aufgegriffen, dass wir gesagt haben, wir haben ein Instrument, viele kennen das gar nicht, europäische Betriebsräte in transnationalen Unternehmen, die eben Interessenvertretung aus europäischer Brille machen, nicht aus nationaler, aber die ein bisschen zahnloser Tiger sind noch. Und dass wir, ich habe einen Bericht gemacht und es mit angestoßen, wirklich hier eine Reform hinkriegen. Und bis April versucht das Parlament noch sein Verhandlungsmandat für diese Reform der europäischen Betriebsräte hinzukriegen. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass das gelingt. Es ist noch viel Arbeit, damit wir dann wirklich direkt in der neuen Legislatur diese Gesetzesreform verhandeln können und auch noch das mit den Mehrheiten machen, die wir im Moment haben. Also wir haben noch echt total viel Arbeit. Bei uns arbeiten die Leute im Moment auch in Verhandlungen Tag und Nacht, um die letzten Gesetzgebungsvorhaben noch abzuschließen und die anderen eben so zu übertragen, dass wir dann in der nächsten Periode die bearbeiten können und gucken aber gleichzeitig schon ein bisschen wehmütig. Ich bin heute aus Straßburg abgefahren und dachte, in dieser Legislatur bin ich nur noch einmal da. Dann ist es zu Ende und dann treffen wir uns hoffentlich nach der Wahl wieder, aber viele werden nicht mehr da sein, es werden neue da sein und gucken, in welcher Zusammensetzung wir das dann in der nächsten Legislaturperiode machen.
Ja, ich muss mal kurz beim Thema Praktika nochmal einhaken, weil das war nämlich vor 16 Jahren mein Europa-Erlebnis. Ich war ein halbes Jahr in Brüssel und habe da ein Praktikum gemacht während des Studiums. Und nicht im Europäischen Parlament, sondern in einer Landesvertretung.
Aber Berlin?
Sachsen-Anhalt.
Ah ja.
Da komme ich ursprünglich her.
Da muss ich hinterher mal nach jemandem fragen.
Ja, in Sachen ist es schon lange her, ne? Wie gesagt. Aber es man spürt da trotzdem sehr diesen europäischen Geist und auch dieses, dass da Leute sind und arbeiten, denen Europa wichtig ist, und dass die wegen Europa da sind. Das fand ich schon sehr besonders.
Ja, ist auch wirklich, die Landesbüros sind sehr präsent, machen wirklich viele gute Veranstaltungen, bringen aus den Ländern Menschen nach Brüssel, bringen sie zusammen mit Brüsseler Politik und sind so der Anker zwischen Europa eben und den Bundesländern und werden oft übersehen, was schade ist, aber machen wirklich eine wichtige Arbeit.
Eine technische Frage, du hast ja schon dreimal gesagt, du hast einen Bericht abgeliefert. Erklär unseren Zuhörenden mal, was das heißt. Was ist der Bericht?
Also wenn die Kommission ist ja die einzige, die die Kompetenz hat, Gesetzgebungsvorschläge vorzulegen.
Was eigentlich verrückt ist im Parlamentarismus.
Genau. Deshalb in unserem Reformvorschlag wollen wir das als Parlament auch haben, wie jedes andere Parlament auch. Und hoffe, eines Tages kriegen wir das auch. Aber die Kommission schlägt eben ein Gesetz vor und veröffentlicht das. Und es wird übermittelt eben an das Parlament und den Rat. Wir sind beide Co-Gesetzgeber. Und dann machen wir eine Position, eine Verhandlungsposition des Parlamentes. In den Ausschüssen wird die erarbeitet. Wir haben immer einen Berichterstatter, eine Berichterstatterin ist eben quasi Chefverhandlerin. Und jede andere Fraktion schickt einen, wir nennen das Schattenberichterstatter, mit in dieses Verhandlungsteam. Und die zusammen kriegen ein Mandat. Was sind die Schwerpunkte, die sie rausverhandeln sollen? Und mit diesem Mandat treffen die eben den Rat, und es ist immer die Ratspräsidentschaft, im Moment ist das Belgien. Und dann setzt man sich, die haben auch ein Mandat, und dann setzt man sich zusammen und verhandelt so lange, bis man zu diesem Gesetz halbwegs einen Kompromiss gefunden hat. Und da kommen eben die Berichterstatter, spielen eine wichtige Rolle dabei, weil die das Team anführen und die Verhandlungen auch führen. Natürlich immer auf Basis der Position des Parlaments. Also als Berichterstatterin verhandle ich nicht die Position von Gabi Bischoff, sondern wirklich die des Parlaments. Und es sind natürlich auch Kompromisse immer, weil sonst wird es ja nicht funktionieren. Und deshalb ist es immer was Besonderes, wenn man wirklich auch als Berichterstatterin vorgeschlagen wird von seiner Fraktion. Und die Berichte werden verteilt nach der Größe auch der Fraktion. Und da wird sehr drum gestritten und verhandelt, welche Fraktion Berichterstatter für welchen Bericht machen darf. Und das wird eben auch nach einem Punktesystem. Man muss richtig dafür zahlen, so einen Bericht zu kriegen. Als Fraktion Punkte, also kann nicht endlos alles an sich ziehen. Und das macht die Parlamentsarbeit natürlich wirklich auch sehr spannend.
Aber das heißt ja, du bist manchmal auch in Situationen, wo du gar nicht das vertrittst, wofür du zu 100% einstehen würdest.
Ja, ich denke, bei der Migration ist es so. Also bei manchen Sachen fällt mir das, wenn ich mir das Paket angucke, könnte ich bei manchen Sachen heulen, ehrlich. Aber am Ende muss man einen Kompromiss finden und auch Mehrheiten dafür. Und da sind dann Sachen drin, die einem wichtig sind, die gut sind, und andere Sachen, wo man denkt, boah, ist schwer, und da muss jede Fraktion abwägen am Ende. Aber bei uns ist es ja so, wir haben nicht eine Regierungsfraktion und eine Opposition. Das heißt, in jedem Themenfeld müssen wir uns Mehrheiten
suchen. Manchmal sind die eigenen Leute die Opposition.
Ja, wir haben zum Beispiel beim Mindestlohn, habe ich sehr stark zum Beispiel mit meinen schwedischen Genossinnen auch gerungen und gestritten. Ich kannte einige davon, weil wir früher auf Gewerkschaftsseite zusammengearbeitet haben, die absolut gegen diese europäische Regelung für Mindestlöhne waren und es als Angriff auf ihr System gesehen haben. Auch je nach kulturellem Hintergrund gibt es das schon, aber man versucht dann eben, sich zusammenzuraufen und zu sagen, aber dann haben wir eine gemeinsame Position der Fraktion, und das ist dann auch die Position, mit der wir dann in Verhandlungen gehen.
Katharina Barley ist die Spitzenkandidatin der SPD in der Europawahl. Sag uns mal in vielleicht 3 Schlaglichtern, warum Katharina die Richtige für Europa ist.
Katharina ist wirklich eine leidenschaftliche Europäerin. Bringt sie auch ein Stück von ihrem Background mit. Und sie ist eine extrem kluge und europäisch sehr vernetzte Frau. Und die Themen, die sie vertritt, wirklich mit irrer Leidenschaft und auch wirklich Hartnäckigkeit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, Transparenz sind auch die Themen, die im Moment mit die wichtigsten sind. Und da bringt sie wahnsinnig viel Glaubwürdigkeit mit. Und was ich an ihr schätze noch, ist wirklich auch, dass sie das nicht verbissen macht, sondern wirklich auch einen tollen Humor hat und deshalb genau die richtige Frau für uns ist, für diese Europawahl.
Ich glaube, das können wir sehr bestätigen. Und ich finde bei Katharina auch noch, sie ist so ein Typ Politikerin, wie wir sie eigentlich viel mehr bräuchten. Also ein bisschen mit guter Laune, irgendwie Leidenschaft, aber auch interessiert, einen Kompromiss zu finden und nicht quasi immer mit dem Kopf durch die Wand, sondern irgendwie zu schauen, dass man da eine gute Lösung rausgeht. Ich finde es auch.
Und ich finde, sie schafft es auf TikTok in kurzen Videos Europa zu erklären, was so praktisch an Europa ist. Ne?
Ja. So, wir kommen
Wir haben auch noch einen tollen europäischen Spitzenkandidaten, Nicolas Schmidt.
Das stimmt.
Mr. Mindestlohn nennen wir ihn intern.
Wie passend.
Und da freue ich mich auf den Wahlkampf auch mit ihm.
Wird auch in Berlin zu Gast sein.
Das genau. Stimmt.
Im Mai. Wir kommen jetzt nochmal von Europa direkt nach Schöneberg. Ist ja der Schöneberg-Podcast. Wir sind ja auch in Schöneberg. Und Europa steckt ja auch in ganz vielen Sachen hier vor Ort. Wo können denn die Schönebergerinnen und Schöneberger Europa hier spüren? Hast du ein paar Beispiele und Highlights für uns?
Mann, das ist hier in Schöneberg fast an jeder Ecke. Also ob das um Unterstützung für Obdachlosenarbeit hier geht, mit ESF-Mitteln gefördert, um Kompetenzzentren, um Grünflächen. Ich weiß ja nicht, aber ihr habt irgendwie offensichtlich hier sehr erfolgreiche Einwerber von europäischen Mitteln. Und das ist schon irre, weil es ja nicht so sichtbar ist bei uns, ne? Ich bin ja viel in Europa unterwegs. Und wenn man in Polen ist oder in Rumänien, sieht man viel mehr das. Er ist gefördert durch Europa. Europa ist viel sichtbarer.
Haben die große Plaketten dann?
Ja, zum Beispiel. Ja. Und ist bei uns nicht so. Da ist irgendwo so ein bisschen verschämt, wenn man Glück hat, so ein kleines Schild dran. Aber hier, wenn ich mir die Projekte angucke, auch viel im Bereich Gleichstellungspolitik, im Kulturbereich. Und da geht es um richtige Summen auch, ne? Hier in Schöneberg ist also echt viel Europa drin.
Leben ja auch ganz viele Menschen aus den europäischen Nachbarstaaten.
Und ich glaube, dass man es nicht so sichtbar hat, liegt daran, dass wir viel in, sag ich mal, in Menschen und Soziales da investieren, also dass Europa da viel investiert, ne? Das sind ja oft so Stadtteilprojekte. Ich habe irgendwie auch in der Liste gesehen, BildungsbotschafterInnen, oder auch, die waren sogar hier bei uns im Podcast schon mal zu Gast, die Hitzehilfe für obdachlose Menschen in der Kurbergischen Straße hatten auch Europamittel. Und das ist ja ganz wichtig, auch für den Zusammenhalt. Und gleichzeitig ist das halt nichts, wo man eine Plakette dran macht. Und,
aber man könnte es schon mehr kommunizieren, dass es dieses Projekt auch gibt, es noch bessere Dienste anbieten kann, weil es eben durch den Europäischen Sozialfonds zum Beispiel gefördert wird. Ja? Und das Ziel vom Europäischen Sozialfonds ist eben auch, tolle innovative Projekte zu fördern, die es sonst nicht geben würde. Also das, was man in der Stadt sowieso machen muss, das wird ja dann durch Berlin gefördert, aber wirklich gute innovative Projekte zu unterstützen, da spielt der ESF eine super wichtige Rolle.
Absolut. Wir sind mitten im Europawahlkampf. Du bist viel unterwegs in Berlin, in alle Himmelsrichtungen sozusagen. Wo kann man dich die nächsten Wochen, Monate sehen? Ich weiß, du bist am 28. März wieder in Schöneberg bei einem Pub-Quiz in der Czerminski-Straße. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, in welcher Kneipe wir uns treffen, aber das googelt gleich mal. Aber Gabi, vielleicht hast du ein paar Highlights, wo die Berlinerinnen und Berliner dich treffen können.
Absolut. Also mein Pubquiz ist in der Bar Barquette.
Stimmt.
Da könnt ihr teilnehmen und Fun haben, euch Spaß haben. Aber wir machen eben Kiez-Spaziergänge, Touren in ganz verschiedenen Kiezen, gucken uns Europaprojekte an und bieten auch die Möglichkeit, mal mit Projektträgern ins Gespräch zu kommen oder Teilnehmern. Biete europäische Fahrradtouren noch an. Auch in diesem Frühjahr habe ich ja immer gemacht, die ganzen 5 Jahre, immer 2 pro Jahr, immer zu verschiedenen Themen, oft Industriekultur. Und da waren wir auch hier unterwegs in Schöneberg. Also wirklich ganz unterschiedlich. Wir machen Bezirkstouren, Veranstaltungen, Debatten. Ich bin viel an Schulen auch unterwegs jetzt. Also es gibt viele Möglichkeiten.
Und die Termine sind alle auf der Internetseite?
Die Termine sind alle auf der Internetseite. Und auch, wenn man sich irgendwo anmelden kann oder will, ist das da einsehbar.
Man kann Gabi auch in den sozialen Medien ganz gut folgen. Da kriegt man auch ein bisschen was mit, was so los ist. Ja, wir sind schon ein bisschen beim Abschluss der Fragen. Zumindest, wir haben ja gleich noch unsere Kategorie des Lieblingsortes. Und beim Abschluss machen wir immer so ein bisschen den Blick in die Zukunft mit unseren Podcast-Gästen hier. Also ein kleiner Ausblick. Nimm uns mal ein bisschen mit, wenn du so auf die Europawahl, da wissen wir, glaube ich, was dein Ziel ist, nämlich weiter hier Berlin auch in Europa zu vertreten. Aber vielleicht mal in die fernere Zukunft, hast du noch so große Projekte und Träume langfristig für Europa?
Ja, ich möchte, dass Europa wirklich stark ist, dass es seine Bürgerinnen und Bürger in diesen schwierigen Zeiten, die wir haben, von Kriegen, von enormen Herausforderungen wirklich beschützen kann. Und dass Europa auch der Raum ist, in dem wir uns alle frei bewegen können. Also ich finde es nach wie vor grandios, dass wir durch Europa reisen können, ohne Grenzen, dass wir überall leben, lieben, arbeiten können, ohne dass uns jemand diskriminieren darf. Berlin hat über 280.000 Europäerinnen und Europäer, die hier leben und arbeiten. Ist also quasi eine sehr europäische Stadt. Und ich möchte, dass wir uns zukunftsfester hier aufstellen als Europäische Union. Im Moment ist es so, dass wenn wir eine große Krise haben, dann schaffen wir unter Druck da eine Lösung, aber wir sind nicht gut aufgestellt für die Zukunft. Und da hoffe ich sehr, dass wir in der nächsten Legislaturperiode wirklich einen großen Konvent auch hinbekommen und Europa zukunftsfest machen. Also zum Beispiel, wir sind jetzt 27, wir haben jetzt noch weiteren Ländern Erweiterungsperspektiven gegeben, wenn wir auf den Westbalkan gucken, aber mit Blick auch auf Ukraine und andere. Und damit wir das schaffen, müssen wir uns erstmal selber reformieren. Also Einstimmigkeit, funktioniert mit 27 schon nicht. Gar nicht dran zu denken, wenn wir mehr sind. Also da gibt es viele Hausaufgaben, die wir machen müssen, damit wir wirklich gut aufgestellt sind für die Zukunft. Aber aus meiner Sicht gibt es gar keine bessere Alternative in Europa, wenn wir uns hier umgucken, was die Herausforderungen sind. Und da hoffe ich, dass wir das alle schaffen und hinbekommen und dass wir eben wirklich weiter einen Raum von Frieden, von Sicherheit und von guten Perspektiven für alle bleiben.
Also noch viel zu tun.
Eigentlich ein schönes Schlusswort, aber wir sind noch gar nicht am Ende.
Aber ein schönes Europa-Plädoyer. Dann sind wir jetzt bei unserer Kategorie des Lieblingsortes. In jeder Podcast-Folge nennen sowohl Micha und ich als auch unser Podcast-Gast einen Lieblingsort in Schöneberg. Gabi, welchen Lieblingsort hast du mitgebracht?
Ich habe wirklich einen kleinen, aber feinen Lieblingsort. Ich bin ja auch leidenschaftliche Leserin immer noch. Ich gehe und fahre nie in meinem Koffer ohne ein gutes Buch. Gerade auch auf Reisen überall. Und deshalb ist der Buchladen der Büchergilde in der Welserstraße einer meiner Lieblingsorte, wo ich gerne, wenn ich es schaffe, mal schnell vorbeirenne und mir einen Vorrat kaufe. Ich brauche immer einen Vorrat auch an Büchern. Und den finde ich schön, der ist nicht so groß. Der hat ein gutes Angebot und auch die richtige Mischung.
und auch gute Beratung.
Ja.
Wie ist denn dein Lieblingsort heute?
Mein Lieblingsort hatten wir bestimmt schon mal, aber ich nehme ihn trotzdem nochmal. Es ist der Barbarossa-Platz. Zum einen, weil es so ein schöner Platz ist, also wirklich auch im Sommer mit den großen Bäumen und dem Brunnen in der Mitte und den schönen Häusern wie Volkshochschule auch drumherum. Schon ein schöner Platz und jetzt wird er auch noch umgestaltet. Und zwar auch dank Bundeshaushaltsmitteln, die auch unter anderem Kevin Kühnert sich für eingesetzt hat, dass es die jetzt gibt und dass da jetzt auch mal endlich mal was passiert. Wir reden da nämlich schon ganz schön lang drüber. Und da der kleine Tipp an alle, die uns hören, am 21. März gibt es eine Info- und Beteiligungsveranstaltung dazu, was da genau passieren soll. Da kann man auch noch ein bisschen die Meinung einbringen, also alle, die da in der Nähe wohnen und die das betrifft, da gerne hingehen und an alle anderen auch immer gerne an den Barbarossa-Platz kommen. Und Micha, bei dir?
Das passt zu mir ganz gut heute, weil ich auch einen Platz nennen werde, den vielleicht gar nicht viele so auf dem Schirm haben. Der Richard-von-Weizsäcker-Platz, der bis Oktober 21 Kaiser-Wilhelm-Platz hieß. Nicht wirklich schön, er war mal sehr schön und vielleicht schaffen wir es irgendwann politisch auch im Bezirk, diesen Platz uns mal vorzunehmen, die Fahrradstraßensituation da etwas zu klären. Aber das ist ein Ort, nun wohne ich auch um die Ecke, wo ich meine Freundinnen und Freunde treffe, wo ich viele Schönebergerinnen und Schöneberger treffe, die mich aus meinem politischen Engagement kennen und einfach auch mal anquatschen. Und das ist alle Wochen wieder der Ort, wo meine SPD-Gliederung Infostände macht. Und insofern bin ich ziemlich oft auf diesem Platz.
Kann man dich also treffen?
Da kann man mich quasi täglich,
kann ich bestätigen.
Täglich treffen. Da ist auch mein Lieblingscafé. Und insofern ist das heute mein Lieblingsort. Wir sind quasi
mit der Folge fertig, durch mit fast. Der Folge, genau. Erstmal an dieser Stelle vielen, vielen lieben Dank, Gabi, dass du bei uns warst und ein bisschen Europa hier in den Schöneberg-Podcast gebracht hast. War sehr schön.
Vielen Dank.
Ja, fand ich auch. Und Schöneberg ist Europa.
Wunderbar, damit kommen wir gut klar. Wiebke, jetzt kommt noch was Hausmeisterliches.
Ja. Erstmal zusätzlich zu dem, was wir immer sagen, diesmal noch der ganz wichtige Aufruf, es sind ja dann auch Europawahlen am 9. Juni, nicht vergessen und am besten vorher schon informieren, dabei sein, vielleicht auch aktiv werden in der Europawahl, es geht um sehr viel, das haben wir heute gehört und für den Schöneberg-Podcast gerne weiterempfehlen an Freundinnen und Freunde, vielleicht gerade bei dieser Folge auch an überzeugte Europäerinnen oder die, die es noch werden sollen. Und wenn ihr Ideen oder Vorschläge für andere Gäste habt, die hier unbedingt mal bei uns zu Gast sein sollen, sagt uns Bescheid, schreibt uns, kommentiert, liked, teilt. Und ihr findet alle Folgen in den Podcast-Portalen oder auf dein-schöneberg.de/podcast.
Ich finde, Wiebke sagt das immer wunderbar auf. Ich habe da immer einen Zungenbrecher, wenn ich das sage. Allein schon Schöneberg-Podcast ist gar nicht so einfach zu sagen.
Stimmt.
Vielen lieben Dank für diese Folge. Viel Spaß beim Reinhören. Bleibt gesund und sprecht uns an, da wo ihr uns seht. Vielleicht sogar auf dem Richard-von-Weizsäcker-Platz. Danke, Gabi, dass du da warst.
Ja, und schwärmt aus für Europa.
Absolut.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss.